Es ist kurz vor Weihnachten im Jahr 999. Köln steht kurz vor der Wende in ein neues Jahrtausend. Es ist bereits kalt und vielleicht lag auch an jedem Tage Schnee. Die Kölnerinnen und Kölner standen erstaunt am Stadttor jedoch. Ein Mann ist zu sehen, wie er auf die Stadt zuschreitet. Es war der neue ernannte Erzbischof von Köln, den Kaiser Otto III., Herrscher des Heiligen Römischen Reiches und Sohn unserer geliebten Theophanu, für Köln ernannt hatte. Dieser Mann ging nun auf das Stadttor zu, um die Stadt zu betreten. Doch erstaunlicherweise ritt er nicht auf einem Pferd, hoch zu Ross, in einem Sattel, wie es eigentlich große Reichsfürsten taten, wie eben jener Mann namens Heribert, der nun der neue Oberhirte von Köln werden sollte. Nein, dieser Heribert ging zu Fuß, auf Augenhöhe der umstehenden Menschen. Das Schuhwerk hatte er sich zuvor sogar ausgezogen, sodass er vollkommen barfuß an diesem kalten Tage die Stadt betrat. Ein Zeichen der Demut, öffentlich dargestellt gegenüber seinen neuen Aufgaben, die Heribert damit ausdrücken wollte. Und damit herzlich willkommen zu Eine Geschichte der Stadt Köln. Ein Podcast über die Geschichte der Stadt Köln, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Sie kann daher als eine Art Mikrokosmos der europäischen Geschichte dastehen. In diesem Podcast könnt ihr der Stadt beim Wachsen zuhören, von den Römern bis in unsere heutige Zeit. Worum geht es in dieser Folge? Wie ihr sicherlich euch gedacht habt, geht es um eben jenen Heribert von Köln, der ab dem Jahr 999 für rund 20 Jahre der Oberhirte Köln sein sollte. Und damit auch der oberste Stadtherr. Genau genommen ist diese Folge aber auch eine Fortsetzung der Folge vor unserer Karnevalsfolge, nämlich dem Köln um das Jahr 1000. Wie praktisch, dass doch der Beginn des Episkopats dieses Heriberts fast genau auf die Jahrtausendwende fiel. In dieser Folge schauen wir uns also an, wer Heribert eigentlich war, sein Wirken als Stadtherr, aber auch der Stadt selbst werden wir uns natürlich widmen, den Fernhändlern, die zu jener Zeit zumeist Friesen oder Juden waren. Wir reden über Reichspolitik, Hungersnöte, aber auch über ein Versprechen, das Heribert auf der anderen Rheinseite in Deutz einlösen würde. Ein eingelöstes Versprechen, das bis heute für jedermann und jeder Frau sichtbar in Köln ist. Ab ins Intro. In der letzten Folge hatten wir das frühe 11. Jahrhundert verlassen. Anlässlich des 200. Jubiläums des organisierten Kölner Karnevals konnte ich einfach nicht widerstehen, mich mal vom bisher strengen chronologischen Pfad zu entfernen. Ich hatte ja angekündigt, dass ich das hin und wieder machen wollte, wenn es sich anbietet und es auch angemessen ist. Und was soll ich sagen? Also nicht nur habt ihr mir das durchgehen lassen, die Karnevalsfolge war sogar die am schnellsten angehörteste Folge überhaupt. Teils performte sie doppelt so viel wie eine reguläre Folge im gleichen Startzeitraum. Vielen lieben Dank dafür. Doch nun kehren wir zurück ins Mittelalter. Zu Heribert, dem Erzbischof von Köln um das Jahr 1000. Wer war dieser Heribert eigentlich? Nun, dass Heribert einmal in Köln landen würde, war am Anfang seines Lebens eigentlich nicht wirklich absehbar. Er war weder an der Kölner Domschule ausgebildet worden, noch war er zuvor Mitglied des Kölner Domkapitels, geschweige denn zuvor in irgendeiner geistlichen Funktion im Kölner Erzbistum oder auch nur in der Nähe davon tätig gewesen. Zwar wissen wir auch bei Heribert nicht das genaue Geburtsdatum, denn damals galt viel mehr als heute, dass Alter nur eine Zahl sei. Aber dennoch lässt sich Heriberts Biografie einigermaßen gut rekonstruieren. Heribert dürfte so um das Jahr 970 geboren worden sein. Er entstammte der Familie der sogenannten Konradiner, benannt nach eben jenem König Konrad I., der nach dem Aussterben der Karolinger im Ostfrankenreich zwischen 911 und 918 geherrscht hatte. Dieser hatte zwar auf dem Totenbett die Herrschaftswürde an die nun regierenden sächsischen Ottonen abgegeben, aber im Reich spielten diese Konradiner weiterhin eine große Rolle als einflussreiche Grafen, Herzöge, Äbte, Fürsten und nun auch als Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches. Aus eben dieser mächtigen Familie stammte Heribert. Seine Familie sah für ihn eine geistliche Laufbahn vor. Aufgrund seiner hohen adeligen Abstammung war ihm damit schon der Weg zu einem späteren hohen Kirchenamt bereitet worden. Heribert begann seine geistige Laufbahn dann auch bereits als Kind, was üblich war, an der Wormser Domschule im Rhein-Main-Gebiet, südlich von Köln gelegen, jenem Machtzentrum der späteren Herrscherdynastie der Salier, die ab dem Jahr 1024 das Heilige Römische Reich beherrschen und die Ottonen friedlich an der Spitze des Reiches ablösen sollten. Es folgte in jungen Jahren des Weiteren ein Aufenthalt im Kloster Gorze in Lothringen, und ja, ich meine hierbei wirklich das heutige Lothringen, Frankreich, und nicht die historische Region, die weitaus größer war und auch unser Köln umfasste. Der dortige Aufenthalt war nicht unwichtig für die weitere Biografie Heriberts, denn hier, ebenso wie im burgundischen Cluny, trat immer mehr eine monastische Reformbewegung zutage, die eine Rückbesinnung des Klosterlebens nach strengen benediktinischen Regeln forderte. Zu sehr war es normal geworden, dass Priester ihre Ämter kauften, dass Mönche das Zölibat oder den Zölibat, ach mein Gott, ich habe keine Ahnung, jedenfalls dass der Zölibat nicht einhielten, etc. Ein wirklich kompliziertes Thema, dem wir uns hier erstmal nicht weiter widmen wollen. Doch dass der junge Heribert als Mönch in einem Kloster sein gesamtes Dasein verbringen sollte, das kam für dessen Vater nicht in Frage. Ein hochadliger Sohnemann wie Heribert verdiente mehr. So kam Heribert nach Worms, wo er letztendlich Dompropst wurde. Ein äußerst mächtiges Amt, ist ja auch heute noch ein sehr mächtiges Amt im Erzbistum Köln und auch in anderen Bistümern und Erzbistümern. Als Dompropst stand Heribert dem Wormser Domkapitel vor und war der Verwalter der Finanzen des Wormser Domes mit all seinen reichen Besitzungen. Schnell wurde dadurch auch Kaiser Otto III. Auf den jungen Heribert aufmerksam. Im Jahr 994, Otto III. Ist da selbst mit 14 Jahren gerade nach damaligem Verständnis erwachsen geworden, berief der Kaiser Heribert an seinen Königshof und ernannte ihn zum Reichskanzler für Italien. 998 dann sogar auch noch zusätzlich zum Reichskanzler des Deutschen Reichsteils, also alles nördlich der Alpen. Damit war Heribert an der Spitze der Macht angekommen. Zwischen beiden Männern entstand rasch eine Freundschaft, die nicht nur lebenslang andauern sollte, sondern auch über den Tod des einen hinausgehen sollte. Doch dazu gleich mehr. Und so war Heribert eigentlich für ein Leben an der Spitze des Kaiserhofs eingestellt gewesen. Vor allem in Italien galt es stets sehr viel zu erledigen im Auftrage des Kaisers, denn dort war, wie eigentlich immer schon, die kaiserliche Herrschaft brüchig, sobald der Kaiser nach Norden über die Alpen zurück ins mittelalterliche Deutschland gegangen war. So kam es auch im Sommer des Jahres 999, dass mitten auf einem Italienfeldzug in Ravenna Heribert die Kunde erreichte, dass man ihn zum neuen Erzbischof von Köln erwählt hatte. Zwar ist hier oft in der Literatur die Rede, dass die oberste Führung der Kölner Geistlichkeit Heribert erwählt hatte, wahrscheinlicher ist aber eine direkte Einsetzung durch seinen Freund und Gönner Kaiser Otto III. Dafür spricht, dass Heribert das Jahr noch über treu seine Pflichten in Italien für seinen Kaiser weiter ausführte, ehe er dann am Ende des Jahres nach Köln reiste. Womit wir an dem Ereignis vom Anfang dieser Folge angekommen wären. Leider fehlt es uns hier an dem notwendigen Raum und vor allem an der Zeit, um Kaiser Otto III. Näher zu beleuchten. Der Sohn der heißgeliebten Theophanu von uns, die bis heute hier in Köln in St. Pantaleon bestattet ist. Trotz seines kurzen Lebens ist Otto III. Eine äußerst faszinierende Persönlichkeit gewesen. Durch seine hochgebildete griechische Mutter hatte Otto III. Sicherlich einen weitaus größeren geistigen Horizont besessen als viele seiner Zeitgenossen in der Führungsschicht des Adels und der Kirche in seinem Reich. Was aber genau Otto III. Verfolgte mit seiner Renovatio Imperii, also die Wiedererrichtung des Römischen Reiches, das wird leidenschaftlich in der historischen Forschung debattiert. Fest steht aber, kein Herrscher vor ihm hat einen solchen persönlichen religiösen Eifer an den Tag gelegt. Keiner wie er hat so oft gebetet oder gefastet und sich wie ein normaler Pilger auf Reisen begeben. Kein Herrscher vor ihm legte so einen starken Bezug auf Italien für seine Herrschaft und vor allem auf die Stadt Rom selbst. Die ewige Stadt Rom wollte Otto III. Zu seiner Hauptstadt machen. Rom und damit auch das Papsttum selbst sollten endlich aus den Händen der rivalisierenden lokalen römischen adligen Familien gelöst werden, die weitaus weniger als die Führung der christlichen Kirche im Interesse hatten, als simple regionale Machtpolitik. Dabei waren selbst für frühmoderne Standards die Sitten dort in Rom so verkommen, dass es die Christen des Abendlandes schlichtweg empörte, was in Rom stattfand. Stichwort Pornokratie. Eben jene Periode im 10. Jahrhundert, wo ein Großteil der Päpste unter dem Einfluss mächtiger Mätressen stand, die die Oberhirten der Kirche völlig in der Hand hatten, ermorden ließen und entschieden, wer neuer Papst wurde. So verkommen waren die Sitten in den Augen der Zeitgenossen, was das Papsttum anging, dass eben auch die bereits genannten Reformbewegungen innerhalb der Kirche langsam an Fahrt aufnahmen. Das Papsttum sollte wieder anständig werden. Das war der Anspruch innerhalb dieser Bewegung. Des Weiteren führte Otto III. Nichtssagende Ämter an seinem Hofe ein, die es auch am byzantinischen Kaiserhof gab. Da aber das Heilige Römische Reich, anders als das ehemalige Oströmische Reich, keinen zentralistischen Beamtenapparat hatte, führte das zum Teil zu Kuriositäten. So vergab Otto III. Das Amt des Admirals an einen hohen Adligen. Doof nur, dass das Heilige Römische Reich keine Flotte besaß. Und Fun Fact, es auch nie haben würde in seiner fast tausendjährigen Geschichte. Inwieweit Heribert diese Programmatik seines Kaisers mittrug, also diese sogenannte Renovatio Imperii, die Erneuerung des Römischen Reiches, ist auch eine Debatte, die vielleicht woanders hingehört. Natürlich ist nicht von der Hand zu weisen, dass Heribert als Freund, Reichskanzler der Reichsteil Italiens und Deutschlands und als Erzbischof von Köln kaum als Widersacher von Ottos Plänen gelten kann in der Hinsicht. Ansonsten hätte der Kaiser Heribert sicherlich nicht so stark gefördert. Aber genug davon, schauen wir uns einmal Heriberts Wirken in Köln an. Denn anders als ein Erzbischof Bruno rund 50 Jahre zuvor, sollte Heribert viel Zeit und auch explizit den Fokus seiner über 20 Jahre andauernden Amtszeit in Köln verbringen. Warum? Er war doch um das Jahr 1000 herum ein großer Reichsfürst als Mitglied des Kaiserhofes und Kanzler Italiens und Deutschlands. Nun, dass Heribert doch so viel Zeit in Köln verbrachte, lag an einem Versprechen, das er Otto III. Gegeben hatte. Einem Versprechen, das Heribert zu seinem eigenen persönlichen Bedauern viel zu früh einlösen musste. Im Jahr 1002 erreichte Heribert einen Hilferuf seines Freundes und Förderers Kaiser Ottos III. Der Kaiser hatte, wie so oft in seiner Regierungszeit, sich in Italien befunden. Dort regte sich Widerstand, vor allem in der ewigen Stadt selbst. So hatte sich Otto III. Sogar aus Rom zurückgezogen, da er sich dort nicht mehr sicher fühlte und war in eine Festung außerhalb der Stadt gezogen. Umgehend reiste der Kölner Erzbischof daher zu seinem Freund nach Italien. Doch als Heribert ankam, war das Schlimmste eingetreten. Der erst 22-jährige Kaiser lag sterbenskrank im Bett. Wahrscheinlich hatte er, genau wie sein Vater einst, sich mit Malaria angesteckt. Etwas, was Heere nördlich der Alpen immer plagen sollte, sollten sie wagen, während des Sommers nach Mittelitalien zu reisen. Im Beisein des Papstes, Heriberts und zahlreicher Reliquien, die Otto um sein Krankenlager stellen ließ, starb er am 24. Januar 1002. Keine Sorge, ich werde hier jetzt nicht weiter die deutsche Reichsgeschichte großartig ausweiten. Das können andere Podcasts viel besser. Aber es ist eben jener Heribert, unser Erzbischof von Köln, der nun den Leichnam seines verstorbenen Freundes über die Alpen ins Rheinland zurückbrachte. Doch die Rückreise, das war überhaupt kein Zuckerschlecken, nicht eine schöne Fahrt über den Brenner, nein, ganz und gar nicht. Denn als Heribert durch das Herzogtum Bayern reiste, nahm ihn der dortige Herzog Heinrich IV. In Gefangenschaft. Warum tat dieser Heinrich das? Nun, Otto III. War kinderlos gestorben. Heinrich, ein entfernter Verwandter Ottos III. Und Sohn eben jenes Heinrichs des Zänkers, reklamierte den Thron für sich. Heinrich den Zänker kennt ihr vielleicht noch aus der Folge über Theophano. Heribert hatte jedoch mit Herzog Hermann von Schwaben einen anderen Kandidaten aus der Dynastie der Ottonen vorgesehen. Lange Rede, kurzer Sinn, um hier nicht wieder lange abzuschweifen. Dieser Heinrich setzte sich durch und wurde damit Heinrich II., Herrscher des Heiligen Römischen Reiches. Und damit war Heribert in Ungnade gefallen. Nicht nur die Verwandtschaft zu Otto III. Spielte Heinrich in die Hände, sondern auch, dass er von Heribert alle Reichsinsignien ausgehändigt bekam, also unter Androhung von Gewalt während seiner Gefangenschaft. Und unter diesen Reliquien befand sich auch die berühmte Heilige Lanze. Durch die Thronbesteigung Heinrichs verlor Heribert sofort dadurch seine beiden Kanzlerämter. Einzig und allein das Erzbistum Köln und all seine Besitzungen verblieben ihm. Das machte ihn immer noch zum mächtigen Reichsfürsten, aber auf der Reichsebene selbst spielte er kaum noch eine aktive große Rolle. Heribert war unter der Herrschaft Heinrichs II. Politisch kaltgestellt. Daher lenkte der Kölner Erzbischof ab dem Jahr 1002 sein Augenmerk nicht mehr auf das Reich, sondern auf das Rheinland und natürlich auf Köln selbst. Am 30. März 1002 kehrte Heribert nach Köln zurück. Bis zum 2. April ließ der Erzbischof seinen verstorbenen Freund und Kaiser Otto III. In Köln aufbahren. Zuerst einen Tag in St. Severin, am nächsten Tag in St. Pantaleon, dann St. Gerion und am letzten Tag natürlich, wo sonst, im Dom, also dem alten Kölner Dom. So konnten die Kölnerinnen und Kölner quasi exklusiv selbst ihrem Kaiser Lebewohl sagen. Danach zog der Trauerzug weiter nach Aachen, wo Otto III. In der Pfalzkirche Karls des Großen bestattet wurde. Dort, also im heutigen Aachener Dom, könnt ihr ihn bis heute besuchen. Ich muss aber gestehen, ich war letzten Sommer noch in Aachen, das ist ja jetzt nicht weit weg von Köln, und ein Teil meiner Verwandtschaft kommt auch von der anderen Seite der Grenze. Ich habe das Grab von Otto III. Nicht gefunden, aber vielleicht waren einfach zu viele Menschen gerade in dem Kirchenbau oder erst in einem nicht zugänglichen Teil bestattet. Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass es eine Bodenplatte gibt, wo es dann wirklich draufsteht. Mit seinem Wirken nur noch auf Köln und seinem Erzbistum beschränkt, da der neue König und spätere Kaiser Heinrich II. Und Heribert nicht gut Kirschen essen konnten, macht sich Heribert daran, vor Ort, also hier in Köln, der Nachwelt seinen Stempel aufzudrücken. Wie angekündigt, hatte Heribert gegenüber dem verstorbenen Otto ein Versprechen zu erfüllen. Beide hatten sich einst geschworen, dass nach dem Tod des ersten der beiden der andere ein Kloster gründen müsste. Und da dies ein heiliges Versprechen war, machte sich Heribert direkt an die Erfüllung dessen. Als Ort für die Klostergründung kürte Heribert das verfallene römische Kastell auf der anderen Rheinseite, nämlich in Deutz. Das ehemalige Fort, was Kaiser Konstantin der Große hier errichten ließ in der Spätantike. Die Bauarbeiten für das Kloster begannen zügig. Natürlich wurde zuerst die Klosterkirche gebaut. Doch Heribert scheint zu vorschnell gehandelt zu haben, sein Versprechen zu erfüllen, denn kurz nach der Fertigstellung stürzte die Kirche nämlich aufgrund von Baumängeln und Statikproblemen in sich zusammen. Als auswärtige Baumeister von Heribert angeheuert wurden, stand nach deren Expertise schnell fest, der ganze Bau war an sich mangelhaft gewesen. Sogar die Grundmauern mitsamt den Fundamenten der Kirche waren unbrauchbar und mussten erst ausgegraben und entfernt werden. Erst dann könnte man mit dem Neubau beginnen. In einer Zeit, in der es keine schweren motorisierten Maschinen gab, eine langwierige Aufgabe von ca. 20 Jahren. Aber Heribert sollte noch am Ende seines Lebens die Fertigstellung seines Versprechens gerade noch so miterleben. Ihr seht also, Bauprojekte in Köln haben immer schon was länger gedauert, nicht erst seit der Oper und dem Kalkberg. Dass Heribert Deutz als Standort für dieses Kloster wählte, lag nicht nur daran, dass er als Kölner Erzbischof im Besitz dieses Kastells war. Heribert hatte auch geografische Aspekte in Betracht gezogen. Mit dem Kloster in Deutz hatte Köln aus der Vogelperspektive gesehen nicht nur einen kompletten Kranz von Kirchen, Klöstern, Stiften um die Stadt herum, nein, Deutz im Osten der Stadt bildete jetzt auch mit St. Aposteln im Westen, St. Ursula im Norden und St. Severin im Süden ein imaginäres Kreuz, also von der Luft aus gesehen. Die Kirche Groß St. Martin im Hafenviertel, dem heutigen Martinsfehde, bildete den Punkt, an dem sich beide imaginären Balken trafen. Wer heutzutage auf eine Karte Kölns schaut, merkt zwar, dass das nicht wirklich gerade ein gerades Kreuz ist, aber gut, damals hatte man auch nicht das alles genau abmessen können, geschweige denn eine Karte Kölns aus der Vogelperspektive. Das sollte erst in der frühen Neuzeit passieren und GPS hatte man ja schon mal gar nicht. Den schützenden Kranz aus Kirchen rund um die Stadt selbst bildeten von Süden nach Norden im Uhrzeigersinn gesehen St. Severin, St. Pantaleon, St. Aposteln, St. Gerion, St. Ursula, St. Kunibert und eben jenes Kloster in Deutz. Das ist mittelalterliche Städtebauplanung unter ikonografischen christlichen Vorgaben. Das ist euch alles zu verwirrend oder ihr wisst nicht genau, wo diese Kirchen sich alle befinden? Keine Sorge, schaut einfach auf meine Homepage geschichte.köln, das Köln natürlich mit OE geschrieben, wo ihr euch das anschauen könnt oder die Tage auf Social Media, werde ich es auch posten. Das von Heribert gestiftete Benediktinerkloster in Deutz selbst war von großen Ausmaßen für diese Zeit. Bei seiner Einweihung im Jahr 1020 stand das Kloster auf 4 Meter dicken Mauern, also Grundmauern. Darauf waren 5 Meter dicke Mauern selbst gebaut worden. Wie ein leichtes Oval maß die Mitte der Kirche 30 mal 19 Meter mit einer gewaltigen Kuppel obendrauf. Damit war das Gebäude von der Spannweite sogar größer als die Pfalzkirche Karls des Großen in Aachen. Im Westen dieses leicht ovalen Zentralbaus befand sich ein Eingangsgebäude. Im Osten schloss sich an diesem ein Langhaus an. Das Tolle ist, wir wissen einigermaßen genau, wie das Gebäude ausgesehen hat. Der Grafiker Anton Wundsam hat 1531 in seiner berühmten Kölner Stadtansicht von Deutz aus nach Köln über den Rhein im Westen schauend das damalige Stadtpanorama festgehalten. Dabei ist der Kuppelbau der Klosterkirche gut zu sehen. Wer diese Kirche auf der Stadtansicht des Anton Wundsam anschaut, der sieht darin eine bedeutende Ähnlichkeit des Gebäudes mit der Basilika und Kirche St. Gerion im Kölner Nordwesten. Leider ist aber dieses Gebäude heutzutage nicht mehr erhalten. Dazu in einer Sekunde mehr. Zwar hatte Heribert diesen Standort für das Kloster auch aus religiösen Gründen gewählt, Stichwort Kreuz und Kranz, gleichzeitig waren natürlich auch strategische Gründe ausschlaggebend gewesen. Direkt gegenüber der Stadt Köln und am Rhein gelegen, diente das Kloster auch dazu, die rechte Rheinseite und den Schiffsverkehr für die Stadt zu sichern. Also das Kloster hatte auch, was auch nichts Ungewöhnliches war in dieser Zeit, auch einen militärischen Nutzen. Ich hatte es euch ja in der Folge über die Wikinger erzählt. Köln würde nach dem Wikingerüberfall von 881 für über 900 Jahre, ja, 900 Jahre, nicht mehr erobert oder zerstört werden. Tja, das lässt sich aber für Deutz leider nicht behaupten, denn mehrere Male wurde Deutz im Laufe seiner Geschichte zerstört. Es musste oft wie eine Art Bauernopfer für die Zerstörungswut feindlicher Armeen herhalten, die es allesamt nicht schafften, die gegenüberliegende und besser befestigte Stadt Köln selbst zu erobern. Und nun, das ist mir auch etwas unangenehm, es sind die Kölnerinnen und Kölner selbst, die unter anderem im Jahr 1376 Deutz angreifen und in Brand steckten. Warum dies so geschah, nun dazu kommen wir dann, wenn wir in diesem Jahr angekommen sind. Das endgültige Ende kam dann für die Klosterkirche Heriberts im 17. Jahrhundert. 1632 wird Deutz durch schwedische Truppen im Zuge des Dreißigjährigen Krieges schwer verwüstet. Bei der diesmaligen Zerstörung des Klosters wurde im Nachgang auf einen Wiederaufbau der Kirche verzichtet. Man entschied sich für einen kleineren, barocken Neubau, der bis heute das Deutzer Rheinufer dominiert. Aber wir sind ja noch um das Jahr 1020 hier, also bleiben wir auch lieber bei den Ereignissen aus jener Zeit. Diesen Kloster vermachte Heribert dauerhaft zahlreiche Pfründe und Besitzungen, die über die Jahrhunderte bis zum Einmarsch der Franzosen Ende des 18. Jahrhunderts den Wohlstand des Klosters absichern sollte. Deutz als umliegende Ortschaft selbst gehörte natürlich dazu, aber auch Gebiete in den heutigen rechtsrheinischen Stadtteilen wie Kalk, Pfingst, Poll, Westhoven, Rolzhoven und Teilen des Königsforstes. Auch darüber hinaus in der Region besaß die Abtei Eigentum. Das war natürlich ein enormes wirtschaftliches Entwicklungspotenzial, was hier für das künftige rechtsrheinische Köln geschaffen wurde. Auch wenn es bis weit ins 19. Jahrhundert und 20. Jahrhundert dauern sollte, bis das rechtsrheinische Ufer der Stadt Köln eingemeindet werden sollte, mit dieser Klostergründung in Deutz war ein wichtiger Meilenstein zur Entwicklung des gesamten heutigen rechtsrheinischen Kölns gelegt worden. Heribert steht wie kaum ein anderer in enger Verbindung mit Deutz und seiner Entwicklung. Aber auch in der eigentlichen Stadt Köln hat er viel gewirkt. Dazu hatte er auch die Macht und Geldmittel. Seit Bruno hatten die Kölner Erzbischöfe erhebliche Rechte zur Ausübung ihrer Macht zur Verfügung. Sie hatten die vormaligen fränkischen Grafenrechte für die Stadt inne. Sie hatten die Gerichtsbarkeit im großen Maße dauerhaft verliehen bekommen, was eigentlich als königliches Recht bis dahin vorbehalten war, und sie konnten wirtschaftlich viele eigene unabhängige Entscheidungen treffen, wie Abgaben erheben, Steuern selbst eintreiben, Marktrechte ausüben und besaßen viele Liegenschaften, die einst zuvor in Königsbesitz waren, wie unter anderem eben Deutz. Als Heribert kurz vor der Jahrtausendwende sein Amt als Erzbischof antrat, traf er auf eine Stadt im Aufschwung. Köln mag mit seinen zahlreichen Klöstern, Stiften und Kirchen und unter der Oberherrschaft des Erzbischofs stehend wie ein Ort mit einem theokratischen Regime klingen, das war aber nicht der Fall. All diese Klöster, Stifte und Kirchen waren möglich, weil die Stadt, wie schon zur Römerzeit, ein reges und vielfältiges Wirtschaftsleben hatte. Hier trafen sich Handelswege zwischen West und Ost und Nord und Süd. Der Rhein verband große Gebiete Europas miteinander und auch die Römerstraßen waren noch in Gebrauch. Aber das wisst ihr ja eh schon alles, das habe ich euch schon in der letzten Folge, also der Folge davor, der Karnevalsfolge bereits erzählt. Und genau wie in der Römerzeit war Köln nicht nur groß im Fernhandel tätig, sondern fertigte selbst zahlreiche Handelswaren und Gebrauchsgegenstände aus Glas, Eisen oder Textilien. Das Treiben der Händler und Handwerker machte einen großen Teil des alltäglichen Lebens aus. Die Straßen im Hafenviertel waren voller Händlerinnen und Händler, Handwerker, Kunsthändler, Kunstmacher und so weiter. Händler aus Friesland verkauften Tuche, das durch den Rhein gut erreichbar und wirtschaftlich prosperierende Flandern setzte völlig auf Export und sah in Köln eine wichtige Handelspartnerin. Auch mit England, das durch die Nordsee mit dem Rheinland verbunden ist, intensivierte sich der wirtschaftliche Austausch. Schon bald würden die einst von Bruno eingerichteten Marktflächen des Heumarktes und des Altermarktes nicht mehr für all das ausreichen. Bald würde im Westen der Stadt direkt in der Stadtmauer der heutige Neumarkt entstehen und damit ist er auch eigentlich gar nicht mehr so neu. Die zunehmende Prosperität hinterlässt nicht nur wirtschaftliche Spuren in der Stadt. In den Quellen ist zu dieser Zeit von einem Praepositus Negotiarum die Rede, also einem Vorsteher der Händler. Worum es sich bei dieser Person oder Amt handelte, ist aber nicht ganz ersichtlich aus heutiger Sicht. War es bereits ein Repräsentant von Seiten aller Händler und Kaufleute? Dann wäre dies schon ein erstes Vorzeichen dazu, wie diese Kaufleuteschicht ihre Interessen anfing zu bündeln, um mit einer gemeinsamen Stimme gegenüber dem Stadtherrn, also dem Kölner Erzbischof, aufzutreten. Dann hätten wir hier eine der frühesten Spuren der organisierten Kölner Bürgerschaft, die am Ende des 11. Jahrhunderts zum ersten Mal laut auf sich aufmerksam machen würde. Oder war es vielleicht umgekehrt, dass dies eine Position war, die der Erzbischof selbst geschaffen hatte, um in dessen Auftrag mit den Händlern und Kaufleuten zu sprechen? Hier kann man leider erstmal nur spekulieren. Neben den Friesen gab es eine weitere Gruppe, die regen Fernhandel hier im Europa des 11. Jahrhunderts betrieb. Es waren die Juden. Das mag manchen verwundern, da oft in der populären Geschichtsforschung, im Fernsehen vor allem, nur die Rede davon ist, dass Juden außer dem Geldverleih kein anderer Beruf erlaubt war. Das stimmt zwar auch nicht immer ganz, aber das war erst eine spätere Entwicklung des Mittelalters. Jetzt im 11. Jahrhundert galten die Juden als die Fernhändler und Kaufleute schlechthin, die gut international vernetzt waren, ob in Europa, dem Nahen Osten oder auch Afrika. Besonders wenn in Köln die großen Märkte stattfanden, tummelten sich Kaufleute jüdischen Glaubens nicht nur aus Köln, sondern auch aus Mainz oder Worms in der Stadt am Rhein. Der Kölner jüdischen Gemeinde dieser Zeit müssen wir uns auch nochmal speziell widmen. Immerhin ist sie die älteste jüdische Gemeinde nördlich der Alpen in Europa, die nachgewiesen ist. Für das frühe 11. Jahrhundert taucht sie wieder in den historischen Quellen auf. Ob sie zwischen dem 4. und 11. Jahrhundert aber durchweg in Köln existiert hat, ist leider noch nicht bekannt oder es wird auch nie bekannt werden. Dazu fehlen uns, wie bei vielen Sachverhalten, die notwendigen historischen Quellen und Belege. Wahrscheinlich gestattete es Heribert selbst im Jahr 1012, dass die Juden eine Synagoge in der Stadt errichten dürfen. Wie gesagt, der Kölner jüdischen Gemeinde müssen wir uns einmal in einer eigenen Folge widmen. Daher hier nur ein kleiner Vorgeschmack. Ich bin eigentlich kein Fan des Mittelalters, das immer als dunkel bezeichnet wird und schlecht geredet wird. Ein oft genanntes Charakteristikum sind hierbei die immer wieder auftretenden Hungersnöte. Aber Hungersnöte waren etwas, das es sowohl vor als auch nach dem Mittelalter im Rheinland gab. Die letzte Hungersnot in Deutschland beispielsweise war im Jahr 1946/1947, als ein besonders kalter Winter gepaart mit den Folgen des gerade erst beendeten Krieges Hunderttausende verhungern ließ. Also gar nicht zu lange her. Hungersnöte waren also nicht etwas spezifisch Mittelalterliches und in dieser Zeit traten sie oft auch eher regional und zeitlich begrenzt auf. Trotz eines im Vergleich zu vorherigen Jahrhunderten wärmeren Klimas in Europa gab es gleich zwei schwere Hungersnöte zu Beginn des neuen Jahrtausends. zur Jahreswende 1005 zu 1006 und noch einmal im Jahr 1009. So schlimm waren beide Hungersnöte, dass es in den Quellen heißt, es habe gar Kannibalismus gegeben. Die Stadt Köln traf die Hungersnot nicht ganz so schlimm. Eine Stadt wie Köln war ein straff organisiertes Gemeinwesen, darüber müssten wir eigentlich auch mal reden. Wie auch in römischer Zeit gab es jener Stadt mehrere Getreidelager, die für solche Fälle zur Verfügung standen. Diese Lager waren unter erzbischöflicher Aufsicht. Dass Städte wie Köln solche Nahrungsreserven hatten, war bekannt, und so verwunderte es nicht, dass es die hungernde Landbevölkerung in die Städte zog. Hierbei zeigte sich Heribert beide Male als ausgewiesener Krisenmanager. Heribert organisierte für die Geflüchteten ausreichend Essen, Unterkünfte und Kleidung. Doch nicht nur in Köln, im gesamten Gebiet des Erzbistums Kölns sorgte Heribert mit Geldspenden und Organisationszellen für eine deutliche Linderung der Not. Als die Not dann vorüber war, schmiss er aber die Leute nicht einfach wieder raus, sondern organisierte sogar die geregelte und sichere Rückkehr der Flüchtlinge in ihre jeweilige Heimat und half ihnen finanziell dabei, sich wieder eine neue Existenz aufzubauen. Dass ein Herrscher, ob weltlich oder geistlich, war egal, denn Heribert war ja eh beides in einer Person, sich der Caritas verschrieb, also der Nächstenliebe, wurde in dieser Zeit zwar erwartet, aber meist war dies nur ein bloßes Geben von Almosen aller: Oh, du bist hungrig, hier hast du ein Stück Brot, also altes Brot, und das war's. Eigene Seelen hat gerettet, cool. Heribert ging jedoch hier etwas weiter, indem er Maßnahmen anstieß, Hilfsstrukturen einrichtete und eben selbst die Koordination übernahm, um auch langfristig Abhilfe zu schaffen und nicht einfach nur mal an einem Tag ein Stück Brot an alle zu verteilen. Dies machte Heribert äußerst populär schon zu Lebzeiten. Das zeigt sich besonders bei seiner späteren Beerdigung, wo das Volk selbst dem gerade erst Verstorbenen direkt mehrere Wunder zuschrieb und er dadurch von der Kirche ziemlich schnell heilig gesprochen wurde. Ein Armenkrankenhaus, das einige Jahre nach Heribert's Tod direkt zwischen dem Kölner Dom und St. Andreas erbaut wurde, trug später seinen Namen, bis zu dessen Auflösung und Abriss im 19. Jahrhundert. Heribert starb nach über 20 Jahren Amtszeit als Kölner Erzbischof im Jahre 1021. Beerdigt wurde er, wo auch sonst, in der großen, kuppelbesetzten Abteikirche in Deutz, die er selbst gestiftet hatte und alsbald auch seinen Namen erhielt, nämlich St. Heribert. Als letzten Ruheort dient ihm ein goldener Schrein, der einst dort in der Abteikirche stand. Heriberts goldener Schrein befindet sich heutzutage immer noch in Deutz, und zwar nun in der neuen, direkt benachbarten St. Heribertskirche in Deutz. Dem Düxer Dom, der 1896 erbaut wurde, direkt am Eingang zur Deutzer Freiheit. Den Schrein poste ich mal auf Social Media und ich stelle natürlich auch auf die Homepage. Die heutige Kirche Alt St. Heribert aus dem 17. Jahrhundert dient heutzutage der griechisch-orthodoxen Gemeinde als Kirche und ist dementsprechend auch von der Innenausstattung nach den Vorgaben gestaltet. Ihr müsst da mal rein, wenn sie offen ist. Man hat da echt das Gefühl, in einem byzantinischen Gebäude zu sein. Der goldene Schrein, in dem Heribert seine letzte Ruhe fand, ist ein Meisterwerk der Goldschmiedekunst des 12. Jahrhunderts. Wirklich äußerst beeindruckend. Und das Tolle daran ist, man kann ihn dank eines darum gebauten Podestes aus allernächster Nähe von allen Seiten betrachten und all die tollen und filigranen Details der Goldschmiedehandwerker und Juweliere aus dem 12. Jahrhundert betrachten. Wirklich beeindruckend. Kannst da wirklich deine Nase dran stupsen fast, wenn er nicht eine Glasscheibe wäre. In seinen über 20 Jahren als Erzbischof von Köln hat Heribert viel geleistet, was über die Standards seiner Zeitgenossen weit hinausging. Im Jahr 2021 war sein 1000. Todestag. Zu den Feierlichkeiten samt einer großen Ausstellung jeweils in Deutz und in der Kölner Domschatzkammer erschien ein Buch, das nicht nur die Ausstellung selbst als Katalog aufzeigte, sondern ebenso eine tolle Darstellung der Welt des Heriberts hier in Köln am Anfang des 11. Jahrhunderts präsentierte. Das Buch heißt Heribert von Köln, ein Lebensbild und ist vom Kölner Historiker und Professor Heribert Müller geschrieben worden. Darf ich anmerken, dass ich das witzig finde, dass eine Biografie des heiligen Heriberts von einem Historiker ausgearbeitet wurde, der ebenfalls Heribert heißt? Ein Umstand, den auch der Autor mit einem Augenzwinkern in der Einführung seines Buches aufgreift. Und ihr könnt es euch denken, eben jenes Buch diente maßgeblich, als die Hauptgrundlage für diese Folge. Mit der Klostergründung am Deutzer Rheinufer um das Jahr 1000 hat Heribert einen Brückenschlag ins heutige rechtsrheinische Köln geschaffen, der maßgeblich die dortige wirtschaftliche Entwicklung beförderte. Heribert war trotz seiner politischen Kaltstellung durch Kaiser Heinrich II. Allein aufgrund der Macht, die ihm die Besitzung des Erzbistums Kölns verliehen, ein weitaus mächtiger Reichsfürst. Dennoch war er ebenso ein wahrer Seelsorger, der im Vergleich zu seiner Zeit herausstach. Die Beweggründe lassen sich vielleicht davon ableiten, dass Heribert von den monastischen und kirchlichen Reformbewegungen begeistert wurde in seiner Jugend, die eine Rückkehr der Kirche zu ihren Kernaufgaben forderte, also zur Seelsorge und auch zur Nächstenliebe. Zu sehr hatte sich die Kirche in den Augen mancher Geistlicher verweltlicht. Das Amt des Erzbischofs von Köln ist da selbst ein gutes Beispiel für. Nicht nur hat Heribert Hungersnöte bekämpft mit simplen Spenden von Nahrung, nein, er hat auch wie eine Art mittelalterlicher Krisenmanager Strukturen aufgebaut, die dagegen vorgingen, so dass die Bekämpfung des Hungers in der Region nicht nur ein singuläres Ereignis war. Heribert steht wie so viele Beispiele dafür, dass das Mittelalter nicht nur eine dunkle, bedrückende Zeit war. Die Menschen dieser Zeit erkannten auch die Probleme, die zeitgenössischen Probleme, und waren auch gewillt, gegen diese vorzugehen, mit den Mitteln, die dafür zur Verfügung standen. Zum Ende dieser Folge gilt es mal wieder, Danke zu sagen. Ich bedanke mich herzlich bei Silvia und Maike für ihre großzügige finanzielle Unterstützung, die sie mir im Februar per PayPal zukommen ließen. Und danke an Louis, Cisse, Fernando und Sven als neue Patreon-Mitglieder. Vielen Dank für eure Unterstützung. In der nächsten Folge hangeln wir uns durch die doch eher quellenarmere Zeit weiter. In dieser Zeit rangeln Mainz und Köln darum, wer das wichtigere Erzbistum Reich ist. Mainz liegt hierbei meist vorn, aber im Jahr 1024 kann Köln Mainz ein Schnippchen schlagen und sich langfristig und dauerhaft das Recht sichern, den römisch-deutschen König zu krönen. Wie das geschah und was Köln damit zu tun hat, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Gut, und am Ende lässt sich nur sagen, kennst du auch jemanden, der Kölns Geschichte so toll findet wie du selbst und ich selbst? Dann erzähle der Person doch von diesem Podcast und empfehle ihn, also den Podcast. Es würde mich wirklich sehr freuen. Also vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und maret jod.